Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank für den Willkommensgruß. Und ich habe es immer wieder gesagt, ich komme gern zu euch nach Dorf Chemnitz. Ich fühle mich ja nicht als Gast und Fremdling, sondern als Mitbürger der Dorf Chemnitzer. Mit einer persönlichen Frage möchte ich die Predigt beginnen. Welche Erinnerungen trägst du mit dir herum? Wir sind schon ein klein wenig mit in diese Fragestellung hineingenommen. Esther hat von Erinnerungen gesprochen aus den letzten Tagen, was sie erlebt hat, was sie betroffen gemacht hat, traurig gemacht hat. Die beiden jungen Leute haben Erinnerungen uns mitgeteilt an die Jugendwoche, die sie erlebt haben. Welche Erinnerungen trägst du mit dir herum? Sind da die Frohen dabei, wo du ganz dankbar bist, dich gern daran erinnerst? Das war eine tolle Zeit, das habe ich da erlebt. Und sag mal, kennst du auch die anderen Erinnerungen, auf die du vielleicht gar nicht so stolz bist? Erinnerungen, wo du andere verletzt hast oder Chancen, die du verpasst hast. Und wisst ihr, was dann das Tragische ist? Nichts von dem lässt sich mehr zurücknehmen. Wir können nicht darauf hoffen, dass wir eine bessere Vergangenheit bekommen. Die ist vorbei. Wie geht man damit um? Und genau hier beginnt das Evangelium. Gott begegnet uns ja nicht erst, wenn wir unsere Vergangenheit aufgeräumt haben. Erst, wenn wir groß reine gemacht haben. Nein, er nagelt uns auch nicht an unsere Vergangenheit fest. Im 1. Timotheusbrief lässt uns Paulus teilhaben an seiner Biografie. Und er verschweigt auch die dunklen Seiten seiner Vergangenheit nicht. Er ist stockehrlich. Er nennt sich einen Lästerer, einen Verfolger, ein Gewaltmensch. Das klingt gewaltig. Auch wenn du keine so spektakuläre Vergangenheit aufzuweisen hast wie der Paulus, auf die Gnade war Paulus angewiesen und das bist du und ich. Egal wie deine und meine Vergangenheit bisher verlief. Hören wir auf die Worte, die Paulus selber von sich, aber auch von Jesus im Blick auf sein Leben sagt. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat. Obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Eben deshalb hatte Jesus Christus Erbarmen mit mir. Gerade an mir wollte er zeigen, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ja, das ist ein Abriss seines Lebens, ganz kurz, aber sehr brisant. Der Timotheusbrief oder die beiden Timotheusbriefe und auch der Titusbrief werden ja als die Pastoralbriefe bezeichnet. Es sind Hirtenbriefe, es sind Anweisungen für Mitarbeiter, gewisse Dienstordnungen finden wir dort. Und in einem Gespräch wurde einmal zu einem Pastor gesagt, als Pastor musst du der gute Hirte sein, nicht das verlorene Schaf. Stimmt das? Als Pastor musst du der gute Hirte sein, nicht das verlorene Schaf. Auch ein Pastor, auch der Hirte, ist im Grunde nichts anderes als ein verlorenes Schaf, das Jesus gefunden hat. Im Grunde sind wir ja alle die verlorenen Schafe. Aber, und dann kommt dieses Aber, Schafe, die der gute Hirte nach Hause gebracht hat, zurückgebracht in die Gemeinschaft mit Gott. Und da ist Paulus ein Vorbild, wenn es darum geht, welche Menschen Gott denn zurückbringt wieder und mit welchen Menschen er zurechtkommt. Wisst ihr, Paulus ist ja nicht deshalb ein großes Vorbild für uns, weil er so ein frommer und redegewandter Apostel war, weil er ein weitgereister Missionar war, weil er viel Zulauf hatte und weil er viele Gemeinden gegründet hatte. Das macht ihn nicht zum Vorbild, sondern das große Vorbild des Paulus besteht darin, dass ihm Gottes Erbarmen zuteil wurde. Ja, er ist ein ungewöhnliches Vorbild, für uns alle aber. Er ist nicht ein Vorbild, wie uns heute die Vorbilder präsentiert werden. Vorbilder müssen heute stark, cool und schön sein. Das beginnt zum Beispiel bei DSDS, ne? Deutschland sucht den Superstar, oder bei ähnlichen Sendungen, beim Bewerbungstraining. Man muss sich selber als gut verkaufen. So gut, dass man sich das selber dann glaubt und abkauft. Und vor lauter Strahlen brennen dann die Menschen aus, erleiden Burnout. Bloß keine Schwäche zeigen, immer stark sein. Ja, nicht verunsichert auftreten. So muss man sich heute verkaufen. Und wie sieht das eigentlich bei uns Christen aus? Sind wir nicht auch manchmal im Bildlichen auch DSDS? Deutschland sucht das Superschaf, den besten Christen. Wer hat denn den meisten Erfolg? Wer gibt denn das beste Zeugnis? Wer hat denn schon genug Menschen zu Jesus geführt? Und manchmal stehen wir unter Druck und Zwang, um wirklich gut dazustehen. Vielleicht auch als Gemeinschaft. Erfolge aufweisen. Die Zahlen müssen steigen. Ist es das, was wir wirklich brauchen? Ich darf keinen Fehler machen. Ich muss volle Leistung bringen. Und wie viele treue Mitarbeiter strampeln sich Sonntag für Sonntag in unseren Gemeinschaften ab? Und manchmal fällt die Freude des Evangeliums. Paulus ist anders. Er entwirft nicht sich selbst als einer, der alles kann, nicht einer, der groß im Rampenlicht und auf der Bühne steht, sondern einer, der auch seine Fehler zugeben kann. Aber einer, der klar und deutlich bezeugt, mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist Paulus. Und darin ist er für mich ein gutes und leuchtendes Beispiel. Nicht, weil er uns seine reine Weste präsentiert und sagt, Leute, schaut mal, so müsst ihr das machen, so müsst ihr euch darstellen. Nein, er spricht ehrlich von seinen dunklen Flecken. An ihm kann ich sehen, wie der Sünder vor Gott gerechtfertigt wird. Paulus ist nicht der, zu dem ich bewundernd aufschaue, weil er keine Fehler hatte, sondern eine solch gute Vergangenheit mir präsentiert, sondern weil ich in Paulus mich selber wiedererkenne. Auch wenn ich gefangen bin in manchen sündhaften Verstrickungen der Welt, auch wenn meine weiße Weste voller Flecken ist und mein Benehmen nicht immer der Würde eines Gotteskindes entspricht, Gott hat Erbarmen mit mir. Das ist für mich das Evangelium. Sonst, ich muss es ehrlich sagen, könnte ich manchmal an mir selber verzweifeln, weil das eben nicht immer so läuft, wie es laufen müsste. Vielleicht geht es euch anders. Aber da ist eben Erinnerung an meine Vergangenheit, da möchte ich nicht gerne erinnert werden. Greift dann das Evangelium? Kann Gottes Erbarmen so groß sein, dass auch das in Ordnung kommt? Ich denke ja. Trotz meiner Makel und Fehler nimmt Gott mich als sein Kind an. Und dafür möchte ich Gott danken wie Paulus. Deshalb von der überströmenden Gnade oder Dank an erster Stelle. Vier Gedanken dazu. Erstens, Dank für den Dienst. Zweitens, Dank für Gottes Erbarmen. Drittens, Dank für sein verlässliches Wort. Und viertens, Dank dem ewigen Gott. Dank an erster Stelle. Interessant, was habt ihr hier für einen Text? Ach ja, neuevangelistisch. Wunderbar. Ich danke unserem Herrn. Das Ich fehlt im Griechischen. Da steht wirklich zuerst, Dank weiß ich. Ganz am Anfang steht für Paulus Dank. Paulus ganze Existenz ist ein solcher Dank, ein solches Lob auf seinen Heiland, den er in seiner ganzen Gnade, in seinem ganzen Erbarmen erlebt hat. weder Stolz auf Geleistetes noch Selbstzerfleischung im Blick auf das, was er alles getan hat, was alles schief lief in seinem Leben. Nein, Dank. Ich danke Gott dafür. Und deshalb ein erstes Dank für den Dienst. Er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Das Vertrauen, das der Auftraggeber in den Ausführenden hat, ist groß. Paulus bekommt einen riesigen Vorschuss an Vertrauen von seinem Dienstherrn, von Jesus. Und dass Jesus ihn in den Dienst genommen hat, darüber kann er nur staunen. Für Dienst steht hier das schlichte Wort Diakonia. Es ist Diakonie, es ist Dienst für andere. So war Paulus unterwegs. Und Diakonia, das Wort Dienst, bedeutet im Grunde auch dann durch den Staub gehen, sich wirklich tief bücken. Und wer Diakonie leistet, diesen Dienst, der muss sich manchmal tief bücken. Das hat Paulus getan. Ihm war keine Arbeit zu schmutzig, zu dreckig, kein Weg zu weit, keine Arbeit zu mühevoll. Das ist Dienst. Paulus weiß, dass der Dienst nicht den Apostel ehrt, nicht seine Ehre hat er gesucht, sondern er wollte als Apostel den Dienst und den Dienstherrn ehren. Darf ich dich mal so fragen, wie siehst du denn deinen Dienst hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Dorf Chemnitz, egal an welchem Dienstplatz du stehst? Ist dir alles nur Last und Pflicht? So ein leises inneres Stöhnen, naja, muss ich es halt auch machen, sonst macht es kein anderer. Oder kannst du sagen, mein Lohn ist, dass ich dienen darf? Steht da dieser Dank noch am Anfang? Dienst als Dank für Golgatha? Kann man das auch mal so sehen? Wir werden dann Abendmahl feiern. Warum? Weil Jesus für dich und mich sein Leben gelassen hat. Dank für Golgatha. Ist das nicht ein ganz anderer Einstieg für alle Dienst und für alle Dienstauffassung? Dankbarkeit soll die Grundstimmung des erretteten Menschen sein. Ich glaube, es wird keinen Menschen geben, der am Ersaufen war und der gerettet wurde und der dann nicht dankbar ist. Dankbarkeit, die Grundstimmung des erretteten Menschen. Und ob wir nicht weniger murren, nörgeln und schimpfen würden, wenn uns das bewusst wäre, zu danken. Im Lobgesang des Zacharias, das gefällt mir wieder dieses Wort dort, dort werden wir daran erinnert, oder da betet Zacharias, dass wir errettet aus der Hand unserer Feinde, da ist Tod, Teufel und Sünde gemeint, ohne Furcht ihm dienen, wie lange? Bis in all unseren Tagen. Ihn dienen sollen unser Leben lang. Das ist die Dienstauffassung. Errettet aus der Hand unserer Feinde dienen wir Gott ein Leben lang. Da steht nicht, ja, versuch's nochmal, solange du Lust hast. Und wenn du keine mehr hast, geht's auch. Nein, ein Leben lang. Nun könnte man meinen, wer mit einem solchen Dienst betraut ist, wie hier der Paulus, der muss ja eine gute Biografie haben. Also der hat bestimmt eine erstklassige Bewerbung abgegeben, darum hat Gott ihn auch genommen. Nein. Ich war mal dabei, da hat sich ein Prediger in einer Gemeinde vorgestellt, nicht gerade sehr demütig, aber er machte dann die unpassende Aussage, ich muss ja gut sein, sonst hätte der Verband mich nicht eingestellt. Es war ein sehr schlechter Start, den er in dieser Gemeinde dann hatte. Und Paulus sagt ja nicht, ich war so gut, darum hat mich Jesus genommen, sondern Gott war so gütig zu mir und deshalb bin ich in den Dienst gekommen. Also Dank für den Dienst. Und fang einmal einfach an, für den Dienst zu danken, den du hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Dorf Chemnitz tun darfst. Fang mal an zu danken. Vielleicht kommt auch da manches wieder ins Lot, wo du jetzt nicht ganz so gerne den Dienst tust. Dank für den Dienst. Ein zweites, Dank für Gottes Erbarmen. Versucht mal Folgendes vorzustellen. In einer Bank wird eingebrochen. Der Dieb wird erwischt. Der Chef ist zunächst sehr erbost. Und dann wandelt sich die Stimmung des Chefs. Und er sagt zu dem Dieb, ach, Sie armer Kerl, wissen Sie, Sie tun mir leid, Sie können gleich morgen bei mir als Hauptkassierer anfangen, damit Sie ehrliches Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob es das geben wird. Ein Bankräuber, der zum Bankangestellten wird, von jetzt auf dann? Natürlich bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Paulus sagt, schaut mich an. Im Bild, ich war dieser Bankräuber. Der Chef stellt mich an. Hauptbuchhalter, Hauptkassierer. Gott ist gnädig und barmherzig. Aber er spricht eben auch schonungslos von seinem alten Leben. Er kehrt nichts unter den berühmten Teppich. Er versucht nicht zu verharmlosen und zu entschuldigen, zu rechtfertigen. Er sagt, so einer war ich. Ein erbarmungsloser Menschenjäger. Man muss sich mal diese Worte so vor Augen halten. Ein erbarmungsloser Menschenjäger, ein Christenfänger, ein Gewaltmensch. Und wer oben durchliest und dort die Berichte verfolgt, wie es Christen in den Ländern gibt, wo sie verfolgt werden, dort sind solche Situationen. Und das war Paulus. Kaum vorstellbar. Ein Mann, der unbarmherzig Männer und Frauen aus den Häusern zerrte, sie vor Gericht stellte, und am Ende wartete auf sie der sichere Tod. So einer war Paulus. Er spricht selber von dieser Situation in Apostelgeschichte 8. Oder wird von ihm berichtet. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Dieser Satz ist selbstredend. Das war ein Paulus. Paulus hat alles, nur keine Gnade verdient. Und dann kommt das göttliche Aber. Gott macht es möglich. Aber er, Gott, hat sich über mich erbarmt. Oder wörtlich, ich wurde mit Erbarmen beschenkt. Das ist passiv. Da kommt keiner hin und leistet etwas dafür. Sondern erlebt Paulus, ich wurde mit Erbarmen beschenkt. Gottes Erbarmen trifft auf den unbarmherzigen, grausamen und erbarmungslosen Christenverfolger. Und das sieht Paulus jetzt als Beweis, als ein Urbild, dass Gottes Gnade auch den letzten hoffnungslosen Sünder erreichen kann. Es ist keiner so weit weg von Gott, dass ihn Gott nicht erreichen könnte. Es ist keiner so schlimm, so grausam, so gewaltsam, dass Gottes Gnade nicht auch an ihm wirken könnte. Das ist stark. An Paulus lässt sich ablesen, was typisch für Gott ist, dass er keinen Menschen aufgibt, nicht den schlimmsten Sünder. Dabei will Paulus sich mit seiner Unwissenheit nicht entschuldigen. Wie sagt er, ich habe es aus Unglauben, aus Unwissenheit so getan. Da könnte man sagen, ich habe es nicht gewusst. Es ist schon merkwürdig, er hat ja wirklich gedacht, er tut Gott einen Gefallen. Er war so davon überzeugt, das, was ich tue, die Christen ausrotten, das muss ja Gott wohlgefällig sein. Das muss er mir honorieren. So kann man sich verrennen. Auf solchen Irrwegen kann man unterwegs sein. Er stellt sich mit seinem Unglauben und mit seiner Unwissenheit auf die Stufe der Heiden, eines Verlorenen, der nichts anderes als den Heiland braucht. Das ist seine Erkenntnis. Ja, ich war unwissend. Ich war im Unglauben. Ich bin wie ein Heide. Ich habe von dem nichts gewusst. Und sein Verhalten ist ja nicht abgrundtiefe Bosheit, sondern ein verheerender Irrtum. Und ich denke manchmal, wie viele Menschen heute folgen diesem verheerenden Irrtum, indem sie einfach gleichgültig an Gott vorbeileben oder mit in das Horn blasen, Gott gibt es eh nicht. Ein verheerender Irrtum. Aber wie gut, dass Gottes Gnade bis in die Tiefen eines solchen Irrtums reicht. Den Irrtum des Unglaubens, der Unwissenheit. Ja, Gottes Gnade, Erbarmen reicht bis in die Tiefen des bösen menschlichen Herzens und kann dort eine totale Verwandlung bringen. Ja, Gottes Gnade ist in der Tat überwältigend. Wo die Sünde mächtig geworden ist, schreibt Paulus dann im Römerbrief, da ist die Gnade übermächtig und überströmend. Barmherzigkeit Gottes, reichliche Gnade, heilt den Schaden der Sünde. Nicht gute Werke, nicht eine Art Irrtumsbonus, sondern Erbarmung ist's und weiter nichts. Und wisst ihr, seine Liebe muss sich keiner erst erkaufen, indem wir ganz lieb und brav sind. Aber seine Liebe hat uns erkauft. Johannes 3,16, so sehr hat Gott, was denn? diese Welt, wie wir sie vorfinden, in der wir leben, geliebt, dich und mich, dass er dafür seinen Sohn gab. Deshalb Dank für Gottes Erbarmen. Ein drittes Dank für sein verlässliches Wort. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von ihnen. Können wir noch dafür danken, dass wir unsere Bibel haben? Ein zuverlässiges Wort. Wenn du die Zeitung aufschlägst oder im Internet liest, du weißt ja nie, wo du hinters Ohr, über die Ohren gehauen wirst. Du weißt ja nie, was ist denn Wahrheit und was ist Lüge. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann hast du zuverlässigste Informationen, Berichte und Erzählungen. Zuverlässig ist das Wort der Annahme wert. Und hier haben wir den Kernsatz des Evangeliums. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, zu retten. Das ist es, das ist Evangelium. Nichts Neues, könnte man sagen, das kennen wir, damit sind wir groß geworden. Aber wisst ihr, wichtig ist, diese Wahrheit immer wieder für sich anzunehmen. Auch für die ganze verkorkste Vergangenheit. Auch dafür ist Jesus ja gestorben. Auch für die Schuld, die dir täglich wieder unterläuft. Und Paulus sagt, dass das Wort stimmt, dass Jesus dafür in die Welt gekommen ist. Schaut mich einfach an. So wie ich vor euch stehe, sagt Paulus, bezeuge ich genau dieses Evangelium. Sein Lebensweg unterstreicht also die Verlässlichkeit dieses Kernsatzes, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Wenn er mich, will Paulus sagen, mit unüberbietbarer Schuld beladen, doch gerettet hat, in den Dienst gestellt hat, dann muss keiner mehr um sein Heil bangen. Dann darf jeder getrost zu dem Heiland kommen. Er darf neue Hoffnung schöpfen. Und der Glaube an Jesus ist wirklich der einzige Weg ins ewige Leben. Es gibt keinen anderen. Und dieser Weg steht allen offen. Der Personenkreis, dem solcher Weg offen steht, ist ja nicht unbegrenzt. Vers 16, es werden welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Also auch in Zukunft wird es das geben, dass solche Typen wie Paulus ins ewige Leben gerettet werden. Und hast du es nicht selber dann erlebt durch den Glauben? Hineingerettet in das ewige Leben. Hier finden wir uns selber wieder. Es ist schon bemerkenswert, nicht dieser große Missionar, nicht der theologische Denker, nicht dieser unermüdliche Lastenträger ist das ermutigende Vorbild, sondern der begnadigte Sünder. Er stellt sich uns als Vorbild hin. Und da verweist eben Paulus einfach auf die Glaubwürdigkeit des rettenden Heilandes, das Wort der Rettung, auf das Verlass ist. Ja, Jesus allein rettet Sünder. Jesus allein rettet Sünder. Und wer anderes lehrt, der lehrt falsch. Müssen wir so klar sagen. Paulus, das Musterbeispiel für Verlorenheit und für die Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb jeder Tag ein Dank an Gottes Barmherzigkeit. Vielleicht kannst du auch daran denken, wenn du frühmorgens aufstehst und wenn die Gedanken wieder anfangen zu kreisen und du weißt, was du abzuarbeiten hast, kann man auch damit beginnen, Herr Jesus, hab Dank für dein Erbarmen, für deine Gnade. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn, Gnad und große Treu. Auch damit kann man einen Tag beginnen. Und vielleicht wird dann mancher Blick auf die Sorgen, die Aufgaben etwas anders. Und ein viertes Dank dem ewigen Gott, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. So beendet Paulus seinen Rückblick auf das Leben. Ein schonungsloser und dankbarer Rückblick mündet in Anbetung. Also Irrwege, die Gottes Gnade kreuzt, führt immer zum Gotteslob. Und wir sind manchmal auf Irrwegen unterwegs. Gut, dass uns die Gnade Gottes erreicht. Ja, es mag schon sein, die Vergangenheit holt uns immer wieder mal ein. Vielleicht kennst du auch die Zeiten, wo du erinnert wirst an Dinge, die sind wirklich nicht gut gelaufen. Da hast du nur noch ein schlechtes Gewissen, wenn du daran denkst und möchtest nie mehr daran erinnert werden. Und dann kommen solche Gedanken wieder. Aber wisst ihr, auch wenn sie unangenehm ist, Vergangenheit mit allem, was passiert ist, die Gnade ist schneller und überholt die Vergangenheit. Die Gnade ist schneller und überholt die Vergangenheit. Mehr noch, sie löscht sie aus. Vielleicht bleiben manche Erinnerungen, denn wisst ihr, der Teufel ist ja auch so ein übler Bursche. Er nimmt uns ja gerne an die Hand und sagt, na, guck mal, Klaus, was war denn hier da? Vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Und da hat der Teufel gutes Gedächtnis. Und dann nimmt er mich an die Hand und führt mich immer wieder an solche Dinge, wo ich nicht gerne erinnert werden möchte. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Da haben wir einen Heiland, der nimmt es auch in die Hand und sagt, und ich führe dich unters Kreuz. Ich führe dich dorthin, wo Gnade, Erbarmen und Barmherzigkeit ist. Ja, es ist gut von diesem Text her zu wissen, niemand ist so verloren, dass Gott ihn nicht findet. Keine Vergangenheit ist so verkorkst, dass nicht Gottes Gnade auch das in Ordnung bringen könnte. Das ist für mich Evangelium pur. Und die Bibel ist ja voll von solchen Beispielen der Verlorenheit. Ob es Beispielgeschichten sind vom verlorenen Schaf oder die Begebenheit dann mit dem verlorenen Sohn. Da gibt es ein Wiederfinden, da gibt es ein Zurückkommen nach, ein Zurückkehren in das Vaterhaus. Da werden Menschen gefunden, die weit, weit weg von Gott sind. Alle erfahren sie die überströmende Gnade Jesu. Und die kannst du auch immer wieder erfahren, jeden Tag neu. Und wenn du sie schon erfahren hast, dann sei von Herzen dafür dankbar. Staunende Dankbarkeit für die überströmende Gnade Gottes. Deshalb Dank an erster Stelle. Danke für den Dienst. Danke für Gottes Erbarmen. Danke für sein verlässliches Wort. Und dank dem ewigen Gott, der dein Leben in seinen Händen hält. Also jeder Tag ein Dank an Gottes Barmherzigkeit. Amen. Bete ich jetzt noch oder kommt das später jetzt? Da beten wir noch miteinander. Herr Jesus, und da wollen wir dich sehr bitten, dass du auch ein solches Wort nachklingen lässt in unserem Herzen. Dass wir uns im Trubel des Alltags, wenn morgen die neue Woche wieder beginnt, wenn manches an Sorgen und Problemen auf uns einstürmt, dass wir uns daran erinnern, dass wir von deiner Barmherzigkeit, von deiner Gnade leben. Und dass deine Gnade, dein Erbarmen hineinreicht, auch in die dunklen Ecken unseres Lebens, dass wir bei dir Vergebung haben. Herr, danke, dass du es uns immer wieder zusprichst, wo wir Schuld und Sünde bekennen, da bist du treu, gnädig und barmherzig und vergibst. Das brauchen wir. Wir würden uns sonst fertig machen und aufreiben mit unserer eigenen Vergangenheit und mit Schuld, die sich immer wieder anhäuft. Danke, dass wir bei dir Vergebung finden und Gnade. Amen.